Richard L. Carey wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren und absolvierte die Ausbildung zum Bergwerksingenieur. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton University. Als er sich im Jahre 1919 dem American Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der Organisation der Kinderspeisen mitzuarbeiten, die von den amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt wurde. Im Dezember 1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis zum August 1920. Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten amerikanischen Zeitungen, der Baltimore Sun. Als Verfasser der Leitartikel dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt anderer Länder näher zu bringen und dadurch die durch den Krieg entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus entstand in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen. Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der religiösen Gesellschaft der Freunde zu übernehmen. Seine ganze Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, dass die Welt nur zu Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf begründet werden, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen, wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer zu Berlin gerufen. Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folge er am 16. Oktober desselben Jahres in Berlin starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerhof in Bad Braunschweig. Zum Gedächtnis an Richard L. Carey hatten seine Freunde in Baltimore einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt war, in jedem Jahr während der Jahresversammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundhaltung des Quäkertums ergeben. Da der Betrag nach dem Zweiten Weltkrieg entwertet war, übernahm die Deutsche Jahresversammlung die Verpflichtung, die Vorlesung im Sinne der Freunde aus Baltimore weiterzuführen. Während der Trauerfeier für Richard Carey in Berlin wurde, wie es im Quäker Ende 1933 heißt, hervorgehoben, mit welcher inneren Hingabe und Liebe Richard und seine Frau Mary in ihrer Arbeit gestanden hätten, seit sie nach Deutschland gekommen seien. Mary werde die Arbeit fortsetzen, die sie zusammen mit ihrem Manne begonnen habe. Und als Mary in Deutschland verließ, wie es im Quäker Ende 1934 heißt, wurde von Emil Fuchs betont, sie sei zuständig gewesen für die Kindergruppe, die Jungquäker und die Studentenarbeit. Sie habe die Kraft und die Freudigkeit besessen, das gemeinsame Werk weiter zu tun im Geiste der Liebe und der Treue, in der sie es gemeinsam mit Richard getan hat. Dennis Vosseler ist aus der Schweiz zu uns gekommen, wo sie weitestgehend ihr Leben verbracht hat, bis auf das 7. bis 13. Jahr, wo sie im Libanon war. Sie hat ein geisteswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Germanistik absolviert und dann ihren Berufsweg als Bibliothekarin, zum Teil aber eben auch pädagogisch aktiv durchschritten. Wichtiger als diese äußeren Daten ist natürlich das Innere, der innere Lebensweg. Aber über den werde nicht ich euch etwas erzählen. Dennis, sobald du bereit bist, freue ich mich auf deine Vorlesung.
Liebe Freunde, es ist mir eine große Ehre, heute hier stehen zu dürfen und die Carey-Vorlesung 2022 zu halten. Und ich bin erfüllt von großer Dankbarkeit, dass ich sie vorbereiten durfte. Es war für mich eine einmalige Chance, mich über eine längere Zeit meines eigenen spirituellen Standortes zu vergewissern, ihn zu erkunden und mich der Frage zuwenden zu dürfen, wo stehe ich spirituell? Ich habe dabei viel erfahren können über mich, über Spiritualität, die Freunde und das Quäkertum. Und was ich vor allem lernen konnte, dass ich geführt werde und dass ich dieser Führung vertrauen darf. Ich gehe bereichert und verwandelt aus dieser Erfahrung heraus. Das Thema spirituelle Nahrung, spirituelle Wege beschäftigt mich schon eine ganze Weile intensiv und ich freue mich darüber, es mit euch teilen zu dürfen. Ich möchte in dieser Vorlesung in 12 kleineren und größeren Facetten der Frage nachgehen, was denn spirituelle Nahrung und spirituelle Wege überhaupt sind. Dabei werde ich von meinen eigenen spirituellen Wegen und meiner eigenen spirituellen Nahrung erzählen, ergänzt mit Geschichten von Freunden und anderen, auch mir unbekannten Menschen, und diese gleichzeitig verorten im Allgemeinen und Überpersönlichen. 2 Bemerkungen im Voraus. In der Vorlesung liegt das Schwergewicht auf spirituellen Wegen, doch die spirituelle Nahrung ist meistens mitgedacht. Was hinter diesem Mitgedachtsein steckt, werde ich euch im Verlaufe der Vorlesung erklären. Und das Zweite, ich erlaube mir, den Begriff Gott zu verwenden, und zwar, wie die deutsche Theologin Ina Praetorius sagt, Gott als alte Chiffre für das große Unverfügbare, das vor mir da war und auch nach mir da sein wird. Ich möchte mich hier bedanken bei den vielen Menschen, die mich während der letzten Monate auf vielfältigste Art und Weise begleitet haben. Ganz allein schreibt sich eine solche Arbeit nicht gut. Und noch ein Hinweis: Für den Vortrag habe ich die gedruckte Version meiner Carrie-Vorlesung gekürzt. Die erste Facette: Das innere Licht als Sehnsucht und damit als Beweger für einen Weg. Das innere Licht als Sehnsucht und damit als Beweger für einen Weg. Zu meiner großen Überraschung tauchte früh im Verlauf der Vorbereitung der Vorlesung dieser Satz wie aus dem Nichts in mir auf. Er stand ganz für sich und es wollten sich auch keine weiteren Gedanken dazu gesellen. Ich schrieb damals etwas bedauernd in mein Tagebuch: Mehr als diesen Satz habe ich noch nicht. Erst sehr viel später konnte ich dann schreiben, der Satz genügt. Er genügt in der Tat. Denn für mich ist es die Sehnsucht, die am Anfang eines jeden spirituellen Weges und in der Form von Freude hinter jeder spirituellen Nahrung steht. Sie ist die Grundbedingung dafür, dass wir uns überhaupt auf einen solchen Weg machen, uns mit spiritueller Nahrung beschäftigen, und sie ist hoffentlich stark genug, dass wir weit gehen und dranbleiben können. Sie kann sich sanft äußern oder heftig sein, doch sie lässt sich nicht beiseite schieben, sondern bleibt beharrlich. Und die Sehnsucht lässt sich nicht wirklich befriedigen. Der Kirchenvater Augustinus hat diese letzte Tatsache sehr schön ausgedrückt, als er schrieb: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die zweite Facette: Meine Arbeit mit Paul Celan. Als ich vor ein paar Jahren im Rahmen einer Schulung die Aufgabe erhielt, einen Vortrag über einen Mystiker zu halten, fiel meine Wahl sofort auf den deutsch-jüdischen Lyriker Paul Celan, 1920 bis 1970. Ich wollte erkunden, aus welchem Grund ich Gedichte von ihm als Gebete empfinde, obwohl ihnen eigentlich alles, was Gebete ausmacht, fehlt. Hier mein Lieblingsgedicht. In den Flüssen nördlich der Zukunft werf ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst mit von Steinen geschriebenen Schatten. Ich wiederhole. In den Flüssen nördlich der Zukunft werf ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst, mit von Steinen geschriebenen Schatten. Ich beschloss, seine Gedichtbände in chronologischer Folge zu lesen, sowie Notizen zu meiner Lektüre zu machen. Ich las über Tage hinweg Gedicht um Gedicht und war zunehmend entsetzt, wie ich gar nichts verstand. Es lag nicht an den einzelnen Wörtern, denn Celan verwendet mit wenigen Ausnahmen den normalen deutschen Wortschatz. Doch der Zusammenhang der Sätze, Verse und Strophen war für mich ein Rätsel. Meine Notizen zu den Gedichten bestanden eigentlich nur aus Fragen, oft sogar nur aus Fragezeichen. Bei dem folgenden Gedicht hatte ich dann die Nase gestrichen voll. Hier nur der Anfang. Die Mönche mit haarigen Fingern schlugen das Buch auf September. Jason wirft nun mit Schnee nach der aufgegangenen Saat. Ich schrieb in mein Notizbuch. Irgendwie kann ich nur lachen aus Verzweiflung. Ich verstehe kein Wort dieses Gedichts und nicht nur von diesem. Was soll das also? Was sollen mir diese Gedichte, wozu sie lesen? Es war ein Moment der Entscheidung. Soll ich weitermachen oder soll ich mir einen anderen Mystiker suchen? Zu meiner großen Überraschung half mir bei der Entscheidung das Gedicht selbst weiter. Beim nochmaligen Lesen sprang mir nämlich die drittletzte Zeile ins Auge. Ein kleiner Hengst jagt über die blätternden Finger. Ganz plötzlich wurde für mich dieses Bild lebendig und ich konnte den kleinen Hengst, etwa so groß, tatsächlich sehen, wie er da über meine blätternden Finger hinwegjagt. Das Bild selbst blieb mir weiterhin unverständlich, ist es übrigens auch heute noch, aber ich fand es einfach wunderbar. Es war ein kostbarer Moment des Innehaltens. Wie ein Geschenk fragte mich dann meine innere Stimme, könnte es sein? Könnte es sein, dass es gerade darum geht, um das Nicht-Verstehen? Ich verstand, dass es für mich wichtig wäre, die Unverständlichkeit zu ertragen, Vertrauen auf Vorschuss aufzubringen und zu hoffen, dass sich dahinter ein Sinn verbirgt. Das Weitermachen wurde so zu einem Versuch in Vertrauen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil sie ein gutes Beispiel eines spirituellen Weges ist, weist sie doch die wichtigsten Elemente auf, die für mich einen solchen Weg kennzeichnen, wie Sehnsucht am Anfang in Form einer milden Frage, die wiederholte regelmäßige Übung mit Reflexion des Erfahrenen, dann Krisen und Dürrezeiten, das Aushalten und Durchhalten, die Demut, sich führen zu lassen und hoffentlich wunderbare Überraschungen. Mich berührt diese Geschichte immer noch. Der Grund dafür ist sehr einfach. Darin findet eine Verwandlung statt. Die Verwandlung der Haltung von einem um jeden Preis verstehen wollen zu einem Akzeptieren, das Nicht-Verstehen hin und wieder, öfters, vielleicht sogar meistens wesentlicher ist. Meine spirituellen Wege, meine spirituelle Nahrung. Nächste Facette. Verwandlung ist für mich die Essenz von spirituellen Wegen und spiritueller Nahrung. Doch was genau sind spirituelle Wege und spirituelle Nahrung? Oder vielleicht besser, was verstehe ich darunter und wie erlebe ich beide? Ich beginne mit den Wegen. Eine mögliche Form von spirituellen Wegen zeigt sich in Lebensbeschreibungen aller Art. Ich möchte euch hier einen Blick auf meine eigene spirituelle Biografie werfen lassen. Ich bin 1950 geboren. Meine Eltern gehörten der reformierten Landeskirche der Schweiz an. Mit 25 Jahren trat ich aus der Kirche aus, nicht aus Überzeugung, sondern weil es damals Mode war. Danach folgte über viele Jahre hinweg in meinem Leben ein spiritueller und religiöser weißer Fleck. Mit etwa 52 Jahren begann sich in mir die Sehnsucht nach etwas anderem zu regen, die darauf folgende Suche währte nur kurz. Ich wendete mich nämlich an das mir Vertraute zurück, an die reformierte Kirche. Dieser Rückzug brachte mir dann den weiteren Weg, oder besser die beiden weiteren Wege, die ich heute noch verfolge. Ich las damals sehr viel spirituelle und religiöse Literatur, unter anderem Dorothee Sölles »Mystik und Widerstand«. Das darin enthaltene Kapitel über die Quäker führte mich etwa um 2003 als Attender zu den Freunden der Zürcher Gruppe. Ein paar Jahre später wurde ich Mitglied. Den zweiten Weg fand ich über einen Kurs der reformierten Kirche zur Einführung in die Kontemplation, das Herzensgebet der christlichen Tradition. Mich faszinierte diese Form der Meditation und ich fand eine Kontemplationsgruppe von Via Cordis in Zürich, der ich heute noch angehöre. Via Cordis ist ein Verein, der sich um die Wiedereinführung des Herzensgebetes im deutschsprachigen Raum bemüht. Eine zweite Form von spirituellen Wegen möchte ich klassische oder auch offizielle Wege nennen. Offiziell deshalb, weil sie von religiösen Institutionen entwickelt, teilweise mündlich tradiert oder verschriftlicht wurden und bis heute angewendet werden. Schöne Beispiele dafür sind die Exerzitien nach Ignatius von Loyola oder der Zehnweg des japanischen Buddhismus. Diese Wege entstanden aus langer Erfahrung, sind meistens regelgeleitet, basieren oft auf einer Schüler-Meister-Beziehung und arbeiten mit Phasen, Schritten oder Stufen der spirituellen Entwicklung. Ich kenne einen solchen Weg aus eigener Erfahrung. Vor über 10 Jahren erwachte in mir ein Bedürfnis nach etwas Umfassenderem, etwas Zusammenhängenderem, und nicht immer nur diese Häppchen von durchaus guten Kursen, wie ich in mein Tagebuch schrieb. Leider wurde ich bei meiner darauffolgenden Suche bei den Quäkern nicht fündig. Heute wäre es ein bisschen besser. Entdeckte hingegen, dass Via Cordis eine 10-jährige Schulung anbietet mit dem Ziel, Kontemplationslehrerin und spirituelle Begleiterin zu werden. Ich besuchte den Kurs von 2011 bis 2020. Ich verdanke dieser Schulung mein Wissen um spirituelle Wege, auch das Wissen, dass es so etwas überhaupt gibt. In den 10 Jahren sind wir selbst einen spirituellen Weg gegangen und haben außerdem in Theorie und Praxis andere spirituelle Wege kennenlernen dürfen. Wie nahezu alle offiziellen spirituellen Wege mit Stufen der spirituellen Entwicklung arbeiten, so auch der Weg von Via Cordis. Es handelt sich um einen dreiteiligen Weg, der zu einem großen Teil aus Reinigung, das heißt Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis, auch Via Purgativa genannt, besteht. sowie dazwischen eingelagert einen kleineren Teil Erleuchtungen und Erkenntnisse enthält, die Via Illuminativa, und als seltenes Geschenk die Erfahrung von Einheit mit der Welt, den Menschen, allen Wesen oder Gott bereithält, Via Unitiva. Via Purgativa tönt natürlich furchterregend. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es das auch. Nicht umsonst sprach Bruder Klaus, der Schweizer Heilige, von der reinigenden Pfeile Gottes, die an uns ansetzt. Der klare Blick auf sich selbst ist nicht immer leicht zu ertragen. Das wussten schon die frühen Quäker, wenn sie vom inneren Licht sprechend an eine göttliche Sicht auf unsere Stärken und Schwächen dachten. Zur Nahrung. Eigentlich wollte ich hier über die vielen, vielfältigen Formen von spiritueller Nahrung erzählen, doch bei den Vorbereitungen für diese Vorlesung entdeckte ich immer mehr die Gemeinsamkeit hinter diesen Formen und ihre verblüffende Ähnlichkeit mit spirituellen Wegen. Heute mache ich lediglich noch einen Unterschied zwischen spontaner und regelmäßiger spiritueller Nahrung. Die spontane Nahrung wird uns vom Leben als Geschenk angeboten. Glitzernde Tautropfen auf einem Spinnennetz, das Lächeln eines Vorübergehenden, die Töne einer Geige aus einem Fenster. Wir sind Beschenkte mit einem hoffentlich offenen Herzen. Bei der regelmäßigen Nahrung müssen wir selbst etwas tun, denn sie besteht, wie der Name andeutet, aus regelmäßiger Übung. Da gibt es die klassischen Formen wie Meditation und Andacht, Beten, Lektüre von spirituellen Texten, Fasten und Pilgern. Doch auch alltägliche Tätigkeiten, Körperübungen oder Beschäftigungen im künstlerischen Bereich können zu spiritueller Nahrung werden, wie Gärtnern oder Kochen, Musik machen und das Lesen von Gedichten, das Tanzen und vieles andere mehr. Ich würde heute wagen zu behaupten, es gäbe nur wenig, was uns nicht spirituelle Nahrung sein kann. So freue ich mich über die spontanen Besuche von Lars, dem Kater meiner Nachbarin, der sich und mir das sinnliche, aber durchaus auch spirituelle Vergnügen bereitet, sich streicheln zu lassen. Und täglich trage ich in mein Freuden- und Dankbarkeitstagebuch Begebenheiten ein, die mir Freude und Dankbarkeit geschenkt haben. Die Gemeinsamkeit der spirituellen Nahrung sehe ich in der Art der Haltung, die wir nach Möglichkeit sowohl der Nahrung wie den Wegen entgegenbringen sollten. Diese Haltung besteht aus einer Mischung von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, der Disziplin für regelmäßige Übungen, dem Mut, sich selbst ins Auge zu schauen und zu reflektieren, der Fähigkeit, Dürrezeiten auszuhalten und durchzustehen, sowie der Offenheit, auch Unbekanntem und Schwierigem mit Respekt zu begegnen. Und was mir am wichtigsten scheint, zu staunen, sich immer wieder überraschen zu lassen und sich freuen zu können. Weg der Erkenntnis, Weg der Güte. Vor einigen Jahren fand ich folgende Aussage von Robert Böhm. Ich zitiere: Die zwei grundlegendsten Wege praktizierter Spiritualität sind der der Liebe und das Erfahren von Bewusstsein. Es gibt also zwei Dinge, die enorm wichtig sind: Liebe, die für alle Wesen einen Existenzraum erstellt, und das Erwachen des Bewusstseins, das in uns allen Erkenntnis schafft. Das Finden dieser Aussage war für mich von großer Bedeutung. Mir war, als würde eine Tür geöffnet und frische Luft dränge in mein Bewusstsein. Bis dahin hatte ich in Quäkerkreisen immer nur vom Weg der Liebe und Güte gehört, gekennzeichnet vom Eingehen auf individuelle Schicksale und vom Gewicht auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Wichtig ist die eigene Erfahrung, weniger wichtig die Reflexion. Diese steht vielleicht sogar im Geruch der theologischen Spekulation, der Dogmatisierung oder der Nabelschau. Für mich hingegen war und ist Reflexion, also das Nachdenken über mich selbst, die anderen Menschen, die Welt und Gott, ein wesentlicher Teil meines Lebens und meines spirituellen Weges. Natürlich war und bin auch ich einverstanden damit, dass Liebe und Güte wesentlich sind. Doch damit ließ sich mein eigenes Bedürfnis nach Reflexion nicht in Einklang bringen. So geriet ich mit den Quäkervorstellungen in großen Konflikt. Mit der zitierten Aussage über die Wege der Güte und der Erkenntnis entstand für mich erstmals die Möglichkeit, beide Wege gleichwertig zu denken und vielleicht sogar zu leben. Was also bedeutet Reflexion für mich? Eine mögliche Antwort liegt verborgen in einer Annäherung an die Begriffsreihe Denken und Nachdenken, Sinnen und Nachsinnen und Anschauen und im Herzen bewegen. Es geht dabei weniger um die präzise Bedeutung dieser Wörter als vielmehr um ein in der Begriffsreihe aufleuchtendes, allmähliches Absinken der Verstandestätigkeit vom Kopf ins Herz. So kann ich über die Form eines Gedichts nachdenken, seiner Bedeutung nachsinnen und schließlich das Gedicht im Herzen bewegen, um seine Bedeutung für mein eigenes Leben zu erfahren. Mit dieser stillen, vertiefenden Anschauung des Gedichts bin ich endgültig im Schweigen angelangt. Reflexion bedeutet für mich also eine große Spannweite von reinem Denken über das Suchen nach Sinn in die stille Anschauung und letztlich das Schweigen hinein. Das sollte uns Freunden sehr vertraut sein. Ist dieses Absinken nicht genau das, was in einer Andacht geschieht, geschehen könnte? Die nächste Facette, James Naylor's Stand Still and Wait in Patience, steh still und warte geduldig. In dem bisher Erzählten ging es um die individuelle spirituelle Nahrung und die individuellen spirituellen Wege. Doch auch die Gemeinschaft braucht spirituelle Nahrung. Und auch die Gemeinschaft geht spirituelle Wege. Dazu ein Beispiel. Bis 2019 übernahm ich die Funktion einer Ältesten der Schweizer Jahresversammlung. Als Einstandsgeschenk gewissermaßen, erhielt ich eine Notiz zu einem Gespräch der amtierenden Ältesten kurz vor meinem Eintritt. Darin hatten sie die spirituelle Situation der Schweizer Gruppen und der Schweizer Jahresversammlung genauer angeschaut und festgestellt, dass unter Schweizer Freunden das Gefühl von einem Mangel an spiritueller Basis bestünde. Deshalb suchten die Ältesten Wege, um etwas mehr spirituellen Sauerstoff in das Leben der Gruppen zu bringen. Ich zitiere aus dieser Notiz. Wir diskutierten die Möglichkeit von Visiting Meetings und entschieden, dass Resultate vermutlich am ehesten zu erwarten seien, wenn wir den Gruppen etwas offerieren würden. Dies könnte darin bestehen, dass wir eine Diskussion oder eine Retraite durchführen oder etwas online machen. Zitat Ende. Mir gefiel diese Idee der Visiting Meetings. Ich griff sie auf und spann sie weiter aus zu einem Projektvorschlag von regelmäßigen Besuchen bei den Deutsch-Schweizer Gruppen, der auch den anderen Ältesten gefiel. In den folgenden Jahren führte ich Gespräche zu spirituellen Themen jeweils nach der Andacht reihum mit den Deutsch-Schweizer Gruppen durch. 2017, im 8. Visiting Meeting, fiel ich gewissermaßen in den Schatten der Quäker. Das Gespräch war den persönlichen spirituellen Übungen gewidmet und als Beispiel dafür hatte ich die Lektüre der Bibel eingebaut. Völlig unerwartet für mich wurde sowohl der von mir ausgewählten Passage als auch der Bibel selbst aus den Gruppen heftigster Widerstand entgegengebracht. Der ausgewählte Text wurde unter anderem als Schrott bezeichnet, die Bibel nur noch als Machtinstrument angesehen. Ich war geschockt und geriet in eine Krise voller Zorn und Schmerz. Es begann eine Zeit des intensiven Nachdenkens über das, was geschehen war, und der Suche nach den Ursachen und Hintergründen. Ich las viel, schrieb viel, sprach mit vielen Menschen, allerdings mit einer einzigen Ausnahme, nie mit Quäkern. Beim Nachdenken bekam ich immer mehr den Eindruck, dass es um etwas Grundsätzlicheres als die Bibel und ihre Lektüre ging, dass sie für mich nur Auslöser war. Hilfreich waren für mich deshalb die Gedanken von britischen Quäkern, bei denen das Bewusstsein schon länger vorhanden ist, mit der Spiritualität der liberalen Quäkergemeinschaft stehe es nicht zum Besten. Was entdeckte ich beim Lesen, Nachdenken, Schreiben und in den Gesprächen über das, was geschehen war? Ich nahm wahr, dass die Gespräche als isolierte Events angesehen wurden und dass innerhalb der Gespräche die einzelnen Beiträge ebenfalls isoliert blieben. Es wurden so in meiner Wahrnehmung in der Gemeinschaft keine längeren spirituellen Fäden gesponnen, die Gespräche blieben an der Oberfläche der Themen und als Resultat erhielt die Gemeinschaft kaum Nahrung. Ich glaube, dass Spiritualität zwar vorhanden ist, aber nur wenig davon in die Gemeinschaft fließt. Weshalb dies so ist, darüber könnte ich nur spekulieren und lasse es lieber bleiben. Als ich diese Vorlesung vorbereitete, wurde mir immer klarer, dass es nicht angeht, über fehlendes Bewusstsein für Prozesse und mangelnde Gesprächsbereitschaft der Freunde zu reden, wenn ich selbst so viel an Schmerz und Trauer zurückgehalten und mit den Schweizer Freunden nicht geteilt hatte. Deshalb entschied ich mich in diesem Frühling in der Zürcher Gruppe über die Hintergründe der Visiting Meetings und meine schwierigen Erfahrungen damit zu sprechen. Das hat mir sehr gut getan und möglicherweise den Weg dafür eröffnet, dass ich dies auch heute hier und hier tun kann. Ich habe jetzt beim Schreiben sogar die Hoffnung, dass sich mein jahrelanger Zorn und Schmerz nun zu ändern beginnt. Ich werde diesem Prozess weiter für mich nachgehen. Eine Hilfe dazu habe ich bereits gefunden. Ich stieß vor kurzem auf die Aussage von James Naylor von 1659. Ich zitiere: Befindest du dich in der Dunkelheit? Beachte sie nicht, denn wenn du es tust, wird sie dich noch mehr erfüllen, sondern steh still, handle nicht und warte geduldig, bis das Licht aus der Dunkelheit auftaucht, dich zu führen. Naylor beschreibt darin einen spirituellen Weg, der leicht aussieht, aber nicht ganz so leicht zu gehen ist. Es sind hilfreiche Worte für mich. Sie begleiten mich jeden Tag wie ein guter Freund. Die nächste Facette, der kleine Weg der Therese von Lisieux. Unsere Lebenswege, auch die spirituellen, sind für mich so etwas wie Wollfäden. Wollfäden wirken auf den ersten Blick einheitlich, können ewig lang sein und sind sehr stark. Und doch bestehen sie aus unzähligen kleinen und kleinsten Wollfädchen, die zu einer Einheit zusammengesponnen werden. Kein glatter Nylonfaden, der aus der Düse kommt. Bei genauerer Betrachtung ist der Faden gar nicht einheitlich, scheint an manchen Stellen zu zerbrechen, ist sperrig und unregelmäßig. In den vielfältigen Verzweigungen unserer Lebenswege erkennt man deutlich die vielen verschiedenen Einzelfädchen. Ich habe die Schulung bei Via Cordis abgeschlossen, doch der Weg, der Wollfaden, geht weiter. Der Lackmustest für das Geschehen in der Schulung, in jedem klassischen spirituellen Weg, ist meine Verwandlung zu mehr Gelassenheit, Weite, Demut und Liebe. Das zeigt sich am besten in meinem Handeln in der Welt, in meinem der Welt zugewandt sein, im aufkeimenden Mitgefühl. Deshalb wohl tauchte bereits in und besonders nach Ende der Schulung die Frage auf, wie ich Spiritualität im Alltag leben und in der Welt einen spirituellen Weg gehen kann. Eine mögliche Antwort auf diese Frage erhielt ich von einer überraschenden Seite, nämlich von Therese von Lisieux, einer französischen Mystikerin des 19. Jahrhunderts. Marie, Françoise, Thérèse, Martin, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 1873 geboren, trat bereits mit 16 Jahren in den Konvent der Karmeliterinnen in Lisieux ein und starb dort 1897, knapp 24-jährig, an einer Tuberkuloseerkrankung. Auf Geheiß ihrer Oberin verfasste sie zwei autobiografische Texte, den einen über die Jahre bis zum Eintritt in den Karmel, den zweiten kurz vor ihrem Tod beendet über die Jahre im Konvent. Unter dem Titel »Geschichte einer Seele« zusammengefasst, wurden diese Texte zwei Jahre nach ihrem Tod publiziert und zu einem eigentlichen Bestseller der religiösen Literatur. Während den Jahren im Konvent entwickelt Therese von Lisieux ihre durchaus eigenständige Vorstellung eines spirituellen Weges. Eigentlich träumt sie von großen Wegen, Wegen, wie sie Märtyrer oder große Missionare gehen. Doch wegen ihrer schwachen körperlichen Konstitution sind ihr solche Wege verwehrt. Sie erfindet für sich daraufhin das, was sie selbst ihren kleinen Weg nennt. Die Hingabe an Gott und die Menschen, die sich in kleinen alltäglichen Gesten der Zuwendung, Liebe und Fürsorge äußert. Sie will lediglich ein Gefäß der Liebe sein. In einem Abschnitt über die Nächstenliebe schreibt Therese von Lisieux, ich zitiere: In der Gemeinschaft gibt es eine Schwester, die das Talent besitzt, mir in allem zu missfallen. Ihre Art, Ihre Worte und Ihr Charakter berührten mich sehr unangenehm. Dabei ist sie doch eine heiligmäßige Ordensschwester, die dem lieben Gott sehr wohlgefällig sein muss. Da ich also meiner natürlichen Abneigung nicht nachgeben wollte, habe ich mir gesagt, dass die Nächstenliebe schließlich nicht in Gefühlen, sondern in Werken besteht. So habe ich mir Mühe gegeben, für diese Schwester das zu tun, was ich für denjenigen getan hätte, den ich am meisten liebe. Ich bemühte mich, ihr alle möglichen Gefälligkeiten zu erweisen, und wenn ich in Versuchung geriet, ihr eine patzige Antwort zu geben, schenkte ich ihr stattdessen nur mein liebenswürdigstes Lächeln. Zitat Ende. Für mich ist Thereses kleiner Weg groß genug. Und mir scheint, dies ist ein spiritueller Weg, der sich für uns moderne, nicht an eine Institution gebundene Menschen sehr gut eignet. Ein Weg, der auch Freunde ansprechen könnte. Ich habe eine sehr schöne Beschreibung des spirituellen Quäkerwegs von Thomas Gates gefunden, der für mich den gleichen Geist atmet wie der kleine Weg der Therese. Ich zitiere: Ich kann mein Leben viel eher so sehen, dass ich dem Licht gerecht werde, den Samen nähre, dem inneren Lehrer folge, die Führungen erkenne und ihnen treu bin, offen bin für die unmittelbare und spürbare Führung des Heiligen Geistes und dass ich lerne, einander zu lieben in der Schule des Geistes, die meine Andachtsgruppe ist. Zitat Ende. Man soll sich nicht täuschen lassen. Sowohl der Weg von Gates wie auch der kleine Weg von Therese sind nicht einfach zu gehen. Sie erfordern dieselbe Haltung wie die klassischen spirituellen Wege und die spirituelle Nahrung. Es sind jedoch Wege, auf denen wir nicht nur auf den großen Wollfaden unseres Lebens schauen, sondern mit den kleinen Fädchen arbeiten, mit dem, was uns umgibt, worin wir stecken, was wir ändern möchten oder nicht ändern können, was uns mitgegeben wurde und was wir uns erwerben. Es sind Wege der Liebe und Güte, in denen sehr viel Platz hat. Auch der Weg des Handelns, der den Quäkern so teuer ist und wer weiß, vielleicht auch mein Weg der Erkenntnis. Überraschungen. Rufus Jones, 1863 bis 1948, der die Liberalisierung der Quäker sehr förderte, beschäftigte sich ein Leben lang mit Mystik. Obwohl er nach Elizabeth Gray Vining, seiner Biografin, den klassischen spirituellen Wegen eher skeptisch gegenüberstand, scheint er gewisse Elemente eines solchen Weges positiv betrachtet zu haben, zum Beispiel die Via Purgativa. Ich zitiere Vining: Obwohl Rufus Jones das Wort Läuterung nicht benutzte, betrachtete er den Prozess der Überwindung des Egoismus, der Integration der Instinkte und Emotionen, der Sublimierung der alten Muster des Handelns und der Energie sowie der Entwicklung neuer Gewohnheitswege als primär und wesentlich. Zitat Ende. Jedenfalls war Jones überzeugt davon, dass der mystische Weg immer ein Weg der Überraschung und Wunder sein würde. Und da kann ich ihm nur von ganzem Herzen zustimmen. Jeder spirituelle Weg hält, wie jeder Lebensweg überhaupt, immer wieder Überraschungen bereit. Diese können in der Form einer lebenserschütternden Erleuchtung auftreten und dann lebensverändernd und gewaltig sein. Ich möchte hier an George Fox und seine Erleuchtungserfahrung von 1647 erinnern. Ich zitiere aus seinem Tagebuch. Und als all meine Hoffnungen auf die Prediger und alle Menschen dahin waren, so dass ich nichts hatte, was von außen kam, das mir helfen, noch mir sagen konnte, was ich tun sollte, da, oh da, hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach: Es ist einer, nämlich Christus Jesus, der zu dir sprechen kann. Und als ich das hörte, hüpfte mein Herz vor Freude. Für mich ist hier der Beginn des Quäkertums anzusiedeln. Ich selbst habe keine derartige Erleuchtungserfahrung erlebt. Von daher wäre es für mich schwer, den spirituellen Weg von George Fox und den anderen frühen Quäkern zu gehen. Ich muss mich mit den kleineren Überraschungen, die mein Leben für mich bereithält, begnügen. Auch die Arbeit an dieser Vorlesung ist durchsetzt von solchen Überraschungen. Der Satz, das innere Licht als Sehnsucht und damit als Beweger für einen Weg, taucht unerwartet in mir auf. Und die höchst intuitiv erfolgte Zusammenführung der 12 Facetten der Vorlesung hat mich ziemlich durcheinander gebracht und mir die Frage gestellt, wie schaffe ich es daraus, eine Vorlesung zu machen. Doch die größte Überraschung war die Facette, die als gleich folgen wird, mit dem Titel »Die Heiligkeit des Geschaffenen«. Ich wäre mit aller Anstrengung meines Denkens niemals auf dieses Thema gekommen, hätte niemals diesen Titel gefunden. Das Leben überrascht uns immer wieder und oft aus einer großen Tiefe heraus mit einer kleinen oder großen Erkenntnis, mit einer Erleuchtung gar oder einem Weg in die Zukunft, den wir mit unserem ganzen Denken und Fühlen nicht finden könnten. Nun also die Heiligkeit des Geschaffenen. Während den Vorbereitungen zu Kleine Wege schrieb ich folgende Gedanken auf. Ich zitiere: Kleine Wege. Für mich hat das etwas mit Schöpfung zu tun, mit der Achtung vor dem Materiellen. Die Heiligkeit des Geschaffenen. Jörg Zink, ist ein deutscher Theologe, schreibt über den Heiligen Geist: Vom Geist sprechen wir in den Bildern der Elemente Wasser, Luft, Feuer, Erde. Der Geist ist die irdische, die nahe, die spürbare Gegenwart Gottes. Mich hat das überrascht. Der Geist, das ist doch das, was darüber schwebt, was eben nicht irdisch ist. Und hier irdisch. Zitat Ende. Für mich war nach dem Schreiben dieser Gedanken klar, dass die Heiligkeit des Geschaffenen ein eigenes Thema ist, das ganz natürlich aus dem Gehen der kleinen Wege der Therese von Lisieux herausfließt und entsteht. Während ich dies hier schrieb, weinte ich immer wieder. Am Abend zuvor hatte mir meine Nachbarin eröffnet, dass sie Lars, den Kater, weggeben müssen, da sich die Katzenallergie ihrer Tochter verschlimmert habe. Für mich war das ein Schock. Ich hatte mein Herz an diesen Kater verloren und jetzt tut es halt weh. Hättest du dich nicht an dieses Tier gebunden, sagt es in mir. Es ist doch nur eine Katze. Und auf einem spirituellen Weg solltest du doch gelernt haben, dich nicht an Dinge und Wesen zu binden. Ja, vielleicht. Vor längerer Zeit habe ich in mein Tagebuch geschrieben, es gäbe so viel loszulassen, das Anhaften loslassen. Ich bin so verwoben in die Welt, so verwoben ins Materielle, ins Physische. Zitat Ende. Das Anhaften loslassen. Sollte ich wohl. Doch da ist diese Heiligkeit des Geschaffenen. Und diese Heiligkeit spricht eine andere Sprache. In seinem Buch Ich und Du schreibt Martin Buber von den momenthaften, wesentlichen Beziehungen, in denen die Unterscheidung von Subjekt und Objekt verschwindet. Begegnungen stattfinden können, für einen Moment sogar eine Einheit besteht. Als Beispiel benutzt er den Blick in die Augen einer Hauskatze. Ein Blick, bei dem für uns und das Tier einen kurzen, glückhaften Moment lang aus dem Grunde heraus eine Begegnung stattfinden und die Einheit herausstrahlen kann. Aus dem Grunde, Martin Buberts eigene Worte, ist ein wunderbarer Ausdruck. Natürlich ist er eine Metapher und von daher nicht wörtlich zu nehmen, doch er redet davon, dass das Heilige sich nicht nur über unseren Köpfen im Himmel also befindet, auch so eine Metapher, sondern auch unter unseren Füßen, dass das Heilige unseren Grund bildet. Die Schweizer Lyrikerin und Nonne Silja Walter hat dafür diese Worte gefunden. Die Nonne läuft auf ihrer Stundentreppe wie auf Eis jeden Tag in die Nacht. Sieht, wie sie über die Herrlichkeit läuft, im Abgrund tief unten. Und weiß, sie wird bald einbrechen. Die Heiligkeit des Geschaffenen umfasst für mich alles Geschaffene, vom Universum über die physikalischen Gesetze, meinen Mitmenschen, die Hauskatze bis zu irgendwelchen Viren. Auch Steine gehören dazu und wer weiß, vielleicht sogar das vom Menschen Geschaffene. In einer Unterhaltung mit meinem Therapeuten über das sich übersteigen in Gesprächen, Neuland betreten, die Sicherheit hinter sich lassen, fiel das Wort Transzendenz. Ich war erstaunt über die Verwendung dieses Begriffs in einem so alltäglichen zwischenmenschlichen Gebiet, doch dann kam mir der Gedanke, dass es vielleicht auch eine horizontale Transzendenz gibt. Warum also sollte der Geist nicht auch in unseren Gesprächen präsent sein? Ich nehme meine tastenden Schritte in diesem Thema der Heiligkeit des Geschaffenen sehr stark wahr. Noch brauche ich viele äußere Stützen, Aussagen von anderen Menschen, die mich durch dieses Neuland begleiten. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit dem Nachsinnen und im Herzen bewegen und einer großen Portion Liebe und Güte meine eigenen Worte dazu einstellen dürfen. Eines aber beginne ich bereits jetzt zu ahnen. Das Anhaften ans Materielle verändert sich, wenn ich die Welt als heilig wahrnehme. Wie? Weiß ich noch nicht. Das Geheimnis des Auch, des Wörtchens Auch. In der letzten Facette habe ich gesagt, der Ausdruck aus dem Grunde redet davon, dass das Heilige sich nicht nur über unseren Köpfen im Himmel also befindet, sondern auch unter unseren Füßen. Wichtig an diesem Satz ist hier, die Wendung nicht nur, sondern auch. Sie deutet an, dass es sich zwar um Gegensätze handelt, diese einander aber nicht ausschließen. Für mich sind Gegensätze wie zwei Pole mit viel Raum dazwischen, Raum, um darin zu leben. Ich stelle seit einiger Zeit fest, allerdings ohne die Gründe dafür zu kennen, dass mir unser aller Umgang mit Gegensätzen zusehends Mühe macht. Es sind dabei nicht die Gegensätze an sich, an denen ich mich stoße. Was mir Mühe bereitet, ist die Ausschließlichkeit, mit der wir Menschen die einzelnen Pole oft auftreten lassen. Und es ist auch nicht nur die Ausschließlichkeit, die mich stört, sondern die Wertung, die wir dabei immer mal vornehmen. Doch für mich ist das Schwierigste an Gegensätzen, dass wir nur zu oft den falschen Pol im besten Fall ignorieren oder beiseite schieben, im schlimmsten Fall aber sogar vernichten wollen. Mir tut dies im Herzen weh, doch sei ehrlich, bin ich anders? Seien wir ehrlich, sind wir Quäker da anders? Eine Möglichkeit, diesem Gegensatzdenken zu entkommen, wäre die Einübung des kleinen Wörtchens auch. Grundlegend für meine Entdeckung dieses brückenbauenden Wörtchens war ein Gespräch mit einem meiner Lehrer bei Via Cordis über Gottesbilder. Ich kam freudestrahlend zu ihm mit der Mitteilung, ich hätte entdeckt, dass Gott anders sei. Nicht zornig, nicht strafend, liebender, persönlicher. Der Lehrer antwortete mir darauf mit einem Lachen. Gott ist auch anders. An diesem Auch habe ich lange herumgeknabbert, bis ich verstand, was er damit meinte. Der Strafende, oder was es auch immer für eine ist, der strafende Gott verschwindet nicht, nur weil ich jetzt einen Liebenden entdeckt habe. Er verblasst vielleicht, doch als Möglichkeit bleibt er bestehen. Das ist die eine Seite. Doch was vielleicht noch wichtiger ist, in dem auch sind auch mögliche zukünftige Gottesbilder oder auch keine Bilder mehr mitgedacht. Damit bestünde das Geheimnis des Wörtchens auch darin, dass es uns einen Weg eröffnet, der das Vergangene nicht vernichtet und die Zukunft offen hält. Ein Weg, der Möglichkeiten einschließt und hoffentlich die Realität umarmt. Eine persönliche Nachbemerkung. Der erwähnte Lehrer, Visionär und Gründer von Via Cordis ist vor 4 Wochen nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Ich traure um einen meiner wichtigsten spirituellen Lehrer. Ich komme zur drittletzten Facette. Das Wasser des Lebens. Die Essenz von spirituellen Wegen besteht für mich darin, den Menschen, der sie geht, zu verwandeln, ihn gelassener, weiter, offener und hoffentlich liebender zu machen. Ich möchte dies nun ergänzen. Die Verwandlung des Menschen ist nur der mittlere Teil der Essenz von spirituellen Wegen. Es gibt auch einen Anfang und es gibt auch ein Ziel. Das innere Licht als Sehnsucht und damit als Beweger für einen Weg. Ich sagte es schon, Sehnsucht ist der Anfang jedes spirituellen Weges und in der Form von Freude jeder spirituellen Nahrung. Es ist die Sehnsucht nach einem gottesfürchtigen Leben vielleicht, nach Heil und Heilung, nach etwas, das mich übersteigt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Satz in mir gewachsen ist. Das innere Licht wird darin zu etwas Dynamischem, zu etwas, das den Menschen anstößt, ihn auf den Weg schickt, auf ein Ziel hin. Das Ziel? Gott? Ich mag keine großen Worte, schon gar nicht für das Ziel unseres spirituellen Weges. Dafür, dass auch die Quäker großen Worte meiden, dass sie stattdessen Bilder brauchen wie das innere Licht, bin ich dankbar. Genau dies möchte ich jetzt auch tun, nämlich mit 2 verschiedenen Bildern versuchen, etwas über das Ziel der spirituellen Wege zu sagen. Das erste Bild ist das Wasser des Lebens. Ich kenne dieses Bild aus 2 verschiedenen Quellen. Bei der einen Quelle handelt es sich um die Brunnenvision von Bruder Klaus, dem Schweizer Einsiedler und Heiligen. Eine Freundin hat mich auf eine spannende Stelle gegen Ende der Vision aufmerksam gemacht. Ich zitiere aus der Niederschrift der Vision. Während er auf den Kasten zuging, sank er, das ist Bruder Klaus selbst, sank er ein, genauso wie wenn man durch einen Sumpf schreiten will. Da zog er schnell die Füße an sich. Und er erkannte in seinem Geiste, wer nicht schnell seine Füße an sich zieht und sich tragen lässt, kann nicht zum Brunnenkasten gelangen. Was für eine Verrücktheit, die Füße an sich ziehen, wenn man durch den Sumpf zum Brunnen gelangen will. Die Füße an sich ziehen und sich tragen lassen. Verrückt und doch so stimmig. Denn der Gang zur Quelle gelingt nicht aus eigener Kraft. Ich kann auf meinem spirituellen Weg noch so sehr beten, hoffen, üben, aushalten, durchhalten und noch so vieles mehr. Doch die hoffentlich immer wieder neu gemachte Erfahrung von Erkenntnis und Erleuchtung, von Einheit ist immer Geschenk. Die zweite Quelle ist eine Passage im Johannesevangelium. Jesus bittet an einem Brunnen sitzend eine Frau für ihn Wasser zu schöpfen. Er nutzt die Gelegenheit, um über den Unterschied zwischen dem physischen Wasser, das sie ihm gibt, und dem lebendigen Wasser, das er zu geben hat, zu sprechen. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Zitat Ende. Ich lese diese Bibelstelle und als würden weit entfernt Kirchenglocken läuten, ahne ich, wovon Jesus spricht. Sogar diese Ahnung ist spirituelle Nahrung für mich. Für andere Menschen werden andere Texte, vielleicht auch etwas ganz anderes als Texte, zur Nahrung werden. Das ist gut so. Wichtig ist, dass die Nahrung lebendig macht. Und ist das nicht das Schönste, was spirituelle Nahrung sein und tun kann, zur Quelle des Lebendigen werden? Mitten ins Herz. In meinem Tagebuch steht die folgende Eintragung. Im reformierten Kalender ist heute der Spruch, als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz, zu lesen. Er trifft auch mich mitten ins Herz. Der Satz steht in der Apostelgeschichte nach einer Rede des Petrus und ist die erste Reaktion der Bewohner Jerusalems auf diese Rede. Mir geht es hier nicht um eine theologische Auseinandersetzung mit der Bibelstelle, sondern um etwas Persönlicheres. Für mich ist dieses ins Herz treffen neben dem Wasser des Lebens ein zweites Bild für das Ziel meiner Suche, meines spirituellen Weges. Das Herz, auch dies eine Metapher, ist nicht nur das emotionale Zentrum des Menschen, sondern auch sein spirituelles. Wenn mich etwas ins Herz trifft, dann trifft es mich zutiefst in meinen Gefühlen und in meinem Geist. Es trifft mich in meinem Zentrum, im Herzen ist meine Heimat, ich bin zu Hause. Es gibt wunderbare Belege, gerade auch in den Schriften der frühen Quäker, für die Bedeutung des Herzens als Zentrum des Menschen. Eine in dieser Hinsicht für sie wichtige Verkündigung Gottes steht in Jeremias. Ich zitiere, meine Weisung habe ich in ihr Inneres gelegt und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Zitat Ende. George Fox sagte nach seiner Erleuchtungserfahrung, mein Herz hüpfte vor Freude. In ihrem Tagebuch beschreibt Margaret Fell die Wirkung von George Foxes Predigt über das Lesen der Schriften mit den Worten, Dies öffnete mich so sehr, dass es mir ins Herz schnitt. Und James Barclay schreibt von seinem ersten Besuch einer Andacht, ich zitiere: Denn als ich in die schweigenden Andachten der Leute Gottes kam, fühlte ich eine geheime Macht unter ihnen, die mein Herz berührte. Noch ein letztes Mal ein Tagebucheintrag von mir. Ich zitiere. Ich lese in der Stimme der Mystik lauschen den Satz: Dennoch dieses Verlangen, das Maßlose, das Irdisches und Himmlisches sich vereinigen möge auf immer. Ich glaube und hoffe, dass diese Vereinigung im Herzen stattfinden kann und darf. Und dann nach Thomas Gates, To Let It All Go. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen und schließe mit einer Aussage des amerikanischen Freundes Thomas Gates über den Schluss von Texten. Sein Buch Reclaiming the Transcendent ist eine gescheite und persönliche Auseinandersetzung mit der Prozesstheologie, einer Form von Theologie vor allem in den USA, die Gott als Energiefeld oder als innere Sehnsucht versteht. Gegen Ende seines Textes zitiert Gates Isaac Pennington, der gesagt hat, was wir letztlich brauchen würden, sei unser eigenes Verlangen, irgendetwas zu wissen, aufzugeben. Danach folgen Gates eigene Worte zum Schluss, und mit diesen Worten möchte auch ich schließen. Wie Pennington habe ich mich mit der Erkenntnis von Dingen beschäftigt, die jenseits dessen liegen, was Worte ausdrücken können. Aber jetzt muss ich wieder lernen, aufzugeben, alles loszulassen, zu hören und geduldig auf die Selbstoffenbarung des transzendenten Gottes zu warten. Lassen also auch wir alles Gesagte los und gehen gemeinsam in die Stille. Ich danke euch fürs Zuhören.